Hallo? Ist das an? Ich gebe zu, ist schon ein ganz klein bisschen her. Also, los geht's.
Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus.
Ja, richtig gehört. Da ist er wieder. Ich bin Konstantin Hirsch. Ihr kennt mich vielleicht noch aus vielen Jahren bei Radio 1. Seit knapp 5 Monaten arbeite ich nun für die Stadt Coburg. Kann aber das Mikrofon nicht ganz lassen. Daher komme ich jetzt als Podcast wieder zurück an eure Ohren. Denn ganz ehrlich, so eine Stadtverwaltung ist schon etwas anderes als ein normales Unternehmen. Was passiert alles hinter den Türen, damit ihr euren Ausweis abholen könnt oder ein Haus bauen dürft? Ich lerne jeden Tag ein bisschen mehr und auf diese Reise nehme ich euch mit. Mindestens einmal im Monat.
Verwaltungsduden.
Jeder kennt sie, auch ihr. Wörter, die zu 100% nach Verwaltung klingen. Behördendeutsch oder Beamtendeutsch, auch wenn wir gar nicht alles Beamte sind. In jeder Ausgabe stelle ich euch eines dieser Worte vor und dann könnt ihr die ganze Folge drüber rätseln, was es bedeutet. Die Auflösung gibt's dann am Ende. Und hier ist Wort 1.
Wechselflor.
Nochmal? Okay.
Wechselflor.
Jetzt habt ihr schon unseren heutigen Gesprächspartner gehört, Bernhard Ledermann, der Leiter unseres Grünflächenamtes. Und damit rein ins Thema.
Klimawandel im Hofgarten. Im Gespräch mit Coburgs oberstem Gärtner, Bernhard Ledermann vom Grünflächenamt.
Der Sommer 2022 war mal wieder zu heiß und zu trocken. Beim Blick draußen in die Natur sehen wir das, egal ob wir im Wald unterwegs sind oder uns zum Beispiel durch den Coburger Hofgarten bewegen. Und genau den schauen wir uns jetzt mal zusammen mit dem Leiter des Grünflächenamts, Bernhard Ledermann, an. Hallo, Herr Ledermann.
Grüße Sie, hallo.
Wie sehr erschreckt es Sie denn, wenn Sie durch den Hofgarten laufen in diesen Tagen?
Wir sind es mittlerweile leider schon etwas gewohnt, dass wir durch diese trockenen Sommer Ausfälle bekommen, auch von Baumarten, die wir früher gedacht hätten, das kann gar nicht passieren. Also insbesondere die Buche ist da schwer betroffen und das ist natürlich schon, ja, schon bedrohlich, weil die Buche einen großen Anteil an dem Baumbestand im Hofgarten hat.
Ist das jetzt nur Wetter, nur ein heißer Sommer oder sind da schon Folgen des Klimawandels?
Naja, das ist eine Folge von heißen, trockenen Sommern. Ne? Also wenn wir mal zurückschauen, das langjährige Mittel im Zeitraum von 1960 bis 1990 ist eigentlich für Coburg hinterlegt mit etwa gut 700 Millimeter. Aber wir haben jetzt eine ganze Reihe von Jahren gehabt, wo das also sehr stark unterschritten worden ist. Also ich habe da gerade die Aufstellung vor mir liegen. Also wenn wir da zurückgehen, uns das Jahr 2014 anschauen, da sind wir schon deutlich unter 600 Millimeter geblieben. 2015 sind wir unter 500 Millimeter geblieben. 2016 wieder unter 600 geblieben. 2017 war ein besseres Jahr, da haben wir tatsächlich mal 800 erreicht, aber 2018 wieder nur 480 Millimeter. Und 2020 auch wieder unter 600 und jetzt wieder ein trockenes Jahr. Und das ist eben diese Anhäufung von trockenen Jahren führt dazu, dass einfach der Bodenwasserhaushalt so stark beansprucht ist, dass die Wurzeln der Bäume nicht mehr ausreichend Wasser bekommen.
Ich habe die Zahlen für den Sommer gerade parat. Im Sommer waren es 117,8 Liter pro Quadratmeter, die da runtergekommen sind. Auch das so knapp 50% von dem, was man im langjährigen Mittel erwarten würde. Das sieht man auch an den Bäumen. Sie haben es gerade angesprochen, da kommt nicht mehr genug Wasser an. Wie sieht man das? Wie zeichnen sich so Wasserknappheit, Wasserschäden an den Bäumen an? Woran erkennt man das?
Wenn die Bäume nicht mehr ausreichend Wasser bekommen, dann versuchen sie zu reagieren. Einmal, indem sie vorzeitig natürlich das Laub fallen lassen, um Verdunstungsfläche zu verringern. Wenn das aber in zu starkem Maße passiert, dann fehlt eben auch sozusagen der Wassertransport von unten nach oben. Und dann sterben also nicht nur die Blätter ab, sondern eben auch ganze Astpartien bis hin zu ganzen Bäumen. Wir sehen es ja zum Teil an den Starkbuchen, dass die oben stark zurückgetrocknet sind, dass an den Stämmen Rinden abblättern und dergleichen mehr. Da werden wir also mit Totalausfällen zu rechnen haben.
Und diese Buchen, die haben wir uns mal angeschaut, rund ums Hexenhäusle sind da mit einer Drohne mal wirklich von unten nach oben hochgeflogen. Muss man wirklich von oben eigentlich auf den Hofgarten gucken, um das ganze Ausmaß des Schadens zu begutachten?
Na, wenn man sich vor Augen hält, dass der Buchenwald im Prinzip im Sommer ein sehr dunkler Wald ist. Deswegen gibt es da beispielsweise die Frühjahrsgeophyten, die schauen, dass sie sozusagen dass die Blumenzwiebel, die hier hochkommen, die eigentlich das Licht ausnutzen, bevor das Buchenlaub rauskommt. Ne, weil sonst ist im Buchenlaub gar nicht so sehr viel Vegetation, weil eben das Licht fehlt. Und wenn sie aber jetzt in Buchenbeständen stehen, dann ist das deutlich heller. Und wenn sie natürlich mit der Drohne rauffliegen, dann sehen sie auch die Gründe dafür, weil eben die oberen Blattpartien fehlen.
Ist diese Buche, die wir jetzt hier auf dem Video sehen, ist die noch zu retten? Reicht das, wenn es jetzt mal wieder ordentlich Wasser gibt, oder ist die für diese Saison zumindest ist der Feierabend?
Also sie wird jetzt diese Saison voraussichtlich nicht neu austreiben. Also da müssten ganz große Wassermengen fallen, und vor allen Dingen besteht eben die Gefahr, dass die Zweige und Äste auch schon in sich zurückgetrocknet sind. Es wird entscheidend sein, wie weit sich diese Entwicklung noch fortsetzt, ob sie als Ganzes in den Folgejahren, die hoffentlich etwas feuchter sind, dann wieder etwas besser dasteht, oder ob sie komplett ausfällt. Das müssen wir abwarten.
Wenn man sich dann da an der rund ums Hexenhäuser noch umschaut, auch da gibt es noch ein paar Kastanien, die mir ins Auge gefallen sind. Die sehen schon richtig aus wie Herbst, und die Aufnahmen, die wir gemacht haben, die waren so von Mitte August, wo es ja eigentlich noch Hochsommer ist.
Bei den Kastanien haben wir ja neben der Frage, dass eben Wasser fehlt und dadurch natürlich die Bäume so reagieren können, dass sie eben Blätter fallen lassen, das Phänomen, dass die Kastanienminiermotte natürlich auch im Koberger Land unterwegs ist und schon seit Jahren auch die Kastanienbäume befällt. Das geschieht meistens in mehreren Wellen. Je nach Jahr kommt es im August zum Tragen, manchmal erst im September. Heuer ist es wieder mal ein Jahr, wo schon relativ früh zum Tragen kommt, sodass also viele Kastanien eben schon so weit von der Miniermotte befallen sind, die ja im Prinzip Blattsubstanz, ne, die chlorophyllhaltige Blattsubstanz verzehrt, dass sie eben die Blätter dann auch abgeworfen haben.
Was bedeutet jetzt das alles? Wärme, Trockenheit, Schädlinge für die Zukunft des Hofgartens? Mein Sohn, meine Enkel, wie werden die den Hofgarten erleben können?
Wir müssen natürlich schauen, dass wir für die ausfallenden Bäume, und da sind, sage ich jetzt mal, die Buchen und die Spitzahorne, diejenigen, die an den beiden Flanken, also an der Nordflanke und an der Südflanke und an den Steilbereichen die Hauptbestände ausmachen, dass wir da entsprechenden Nachwuchs kriegen. Das kriegen wir zum Teil durch die Naturverjüngung, aber wir müssen eben auch schauen, dass wir, sag mal, von der Baumartenvielfalt breit aufgestellt sind, dass eben genügend Chancen bestehen, dass welche durchkommen, und dass wir auch Bäume sozusagen einsetzen und testen, die, sagen wir, aus Gebieten kommen, wo eben mehr Sommertrockenheit unterwegs ist bei gleichzeitiger Winterkälte.
Auf welche Baumarten kann man denn da setzen? Wo gibt es denn in der Welt trockene Gebiete im Sommer und kalte im Winter?
Wenn wir von Europa aus schauen, müssen wir ja nur ein bisschen nach Osten oder Südosten schauen. Also sagen wir die Balkanhalbinsel oder noch ein bisschen weiter Richtung Kaukasus, gibt es natürlich Bereiche, die im Sommer sehr trocken und warm sind und im Winter eben entsprechend die Kälte, gerade haben wir auch wir hier. Und da kann man schon entsprechend schauen. Ich meine, viele Arten, die Kastanie übrigens kommt ja auch aus dem Bereich, ne? Die Kastanie ist ja kein, sagen wir, natürlich heimischer Baum, sondern sie kam eigentlich aus dem vorderen Orient und war dann Konstantinopel eingesetzt eben für repräsentative Zwecke, und darüber hat sie den Weg in die Barockgärten gefunden und aus den Barockgärten eigentlich in unsere Parks. Also die kann schon ein Stück weit was. Die Esskastanie kann eigentlich noch mehr, aber es gibt sicherlich noch weitere Bäume, die aus dem Bereich kommen. Da muss man drauf setzen.
Jetzt geht es mit Bäumen ja auch nicht so schnell. Das ist ja was, was man in Dekaden denken muss. Denn so ein Baum, der ist jetzt nicht schnips sofort da. Wie wichtig ist es da, am Ball zu bleiben? Oder wie schaffen Sie es, am Ball zu bleiben bei den Entwicklungen? Denn was jetzt gestern gestimmt hat, kann ja morgen schon wieder überholt sein.
Na, wir setzen natürlich ein Stück weit auch an die Anpassungsfähigkeit der Natur. Also die großen Buchen haben ja entsprechend Buchen geworfen. Da entwickeln sich kleine Buchen draus, die unter den veränderten Standortbedingungen aufwachsen. Da ist zum einen mal, sag mal, eine gewisse genetische Breite da. Da werden sich die durchsetzen, die das besser können. Und auch die anderen, die vielleicht genetisch nicht ganz so gut vordisponiert sind, haben die Chance, unter den veränderten Bedingungen aufzuwachsen und sich da gleich an diese Situation anzupassen. Also da wird schon auch darin ein Potenzial stecken können, als in den heimischen Baumarten. Aber natürlich müssen wir versuchen, insgesamt die Baumartenvielfalt noch zu steigern. Die ist im Hofgarten übrigens schon sehr groß, durch die Bemühungen des Herzogs, aber auch der nachfolgenden Bewirtschafter. Da werden wir auf den Weg weitergehen und halt, sag jetzt mal, die Referenzräume, die ich genannt habe, also die entsprechend sommertrocken heiß sind, aber eben auch winterkalt sind, beobachten und aufsuchen. Da haben ja viele auch schon geforscht, und auf diese Ergebnisse zurückgreifen und da Bäume mit einbringen.
Welche Rolle spielt denn der Hofgarten mit Bezug aufs Stadtklima und nicht nur als schöner Ort, um sich immer ein paar schöne Stunden zu verbringen und die Seele baumeln zu lassen? Wie wäre Coburg ohne oder mit einem kaputten Hofgarten?
Sie müssen sich so vorstellen, Sie haben in etwa diese 30 Hektar, die der Hofgarten hat. Das ist in etwa auch die Größe, die die dicht bebaute Innenstadt hat. Also Sie haben praktisch eine grüne Lunge, eigentlich mehr, muss man sagen, ein großes grünes Areal, in dem Frischluft erzeugt wird, wo Kaltluft erzeugt wird, wo Kaltluft auch Richtung der Innenstadt abfließt, der zentral liegt, sehr schnell erreichbar ist. Sie fallen ja praktisch sozusagen aus dem Marktplatz raus in die Herrengasse und dann fallen sie nochmal über den Schlossplatz und schon sind sie im Hofgarten. Also das ist ja fantastisch. Und dann haben sie da drin eine Topografie von über 150 Metern. Wenn sie die aufsteigen, haben sie einen fantastischen Blick auf die Stadt und auf die Umgebung. Also das ist eine Qualität, die man in den Städten selten hat.
Waren das dann schon stadtplanerisch mit berücksichtigt, dass der Gedanke schon da war, wir müssen da Frischluftschneisen organisieren und alles Mögliche? Oder war das nur was, was sich zufällig ergeben hat, weil jemand gesagt hat, ich hätte da gern so einen Park?
Wenn man zu den Anfängen zurückgeht, muss man davon ausgehen, dass eigentlich die gesamte Umgebung der historischen Altstadt zunächst einmal eben auch unbebautes Gelände war. Das heißt, es war Wald, Wiesen, Gärten und dergleichen. Also gab es jede Menge freie Landschaft. So. Jetzt hat der Herzog sozusagen beginnend in der Barockzeit, haben die Herzöge diesen Hofgarten entwickelt und dann später, vor allem im 19. Jahrhundert, bis zur Feste als Landschaftsgarten entwickeln können. Und auch die Herzöge haben damals schon natürlich wahrgenommen, dass wenn sie in der Ehrenburg sind, das relativ sozusagen hitzebelastet ist. Und wenn sie sich einen Sommersitz in den Hofgarten bauen, an der Stelle, wo dann später das DSZ entstanden ist, dass es da wesentlich angenehmer ist. Und so war es ja auch. Es gab ja den Sommersitz von Herzog Ernst II. Und der Alexandrine jahrzehntelang im Hofgarten, eigentlich jahrhundertelang muss man sagen, bevor er dann abgerissen worden ist und dem DSZ weichen musste. Also von daher war dieser Gedanke der Sommerfrische für die schon wichtig. Natürlich war der Hofgarten in erster Linie aber auch eine Frage, dass man eben ja repräsentativ auftreten wollte und naturgestaltend unterwegs sein wollte, aus seinem Selbstverständnis heraus.
Jetzt gehen wir aus dem Hofgarten mal ein bisschen raus, denn das Grünflächenamt hat ja mehr zu tun, als sich nur um den Hofgarten zu kümmern. Wenn es auch mal heißt, mehr Grün in der Stadt, wenn wir uns Coburg von oben mal anschauen, also jetzt mal abgesehen vom Innenstadtring, man sieht ab und zu schon mal ein paar Häuser, die da durch die Bäume durchkommen. Wie viel Grün kann man in Coburg überhaupt noch unterbringen und wo?
Es stimmt schon, wenn man das Luftbild von Coburg anschaut, dann haben wir ein relativ grünes Luftbild, insbesondere in den Bereichen außerhalb der historischen Innenstadt. Aber wir haben auch viele Bereiche, wo wir große Flächenversiegelungen haben, große dichte Baumassen mit wenig Grün. Und da gilt es natürlich nachzusteuern. Also gerade bei den großen Straßen, die ja nicht nur zum Autofahren da sind, sondern man bewegt sich ja auch zu Fuß oder mit dem Rad und dergleichen. Da braucht es eine entsprechend angepasste oder, sag mal, für die Hitze taugliche Freiraumausstattung. Das heißt, da müssen mehr Bäume rein. Also wenn man zum Beispiel den Dammweg anschaut oder wenn man perspektivisch die Bamberger Straße anschaut oder die Goethestraße, da wird sicherlich noch Handlungsbedarf sein. Das sind aber nur einzelne Beispiele. Da gibt es schon noch mehr davon. Aber auch in der Innenstadt ist zu schauen, wo man an ausgewählten, wirksamen und mit dem Denkmal insgesamt vertretbaren Orten noch weiteres Grün reinbringt.
Gibt es denn so ein paar Tipps, die Sie jetzt vielleicht noch Hausbesitzern oder so mit auf den Weg geben können, wie schnell und einfach Grün anzubringen ist, wenn man jetzt auch keinen großen Garten hat, mal abgesehen von Blumenkästen am Balkon oder so?
Also gerade in der Innenstadt wäre es natürlich wünschenswert, wenn viele private Hausbesitzer vor ihrer Haustür den ein oder anderen Kletterrosenstrauch hätten, die eine oder andere Clematis oder eine andere Kletterblume. Das muss ja nicht vollflächig sein, aber das wären doch Zutaten, die hilfreich sind, die schön sind fürs Auge, fürs Wohlbefinden. Da könnte jeder mit einfachen Mitteln einiges tun.
Was ist denn Ihre Lieblingsecke im Hofgarten, wenn wir nochmal jetzt zum Ausgangspunkt unserer kleinen Reise zurückgehen?
Im Hofgarten gibt es natürlich sehr, sehr viele schöne Ecken, aber es gibt natürlich oberhalb des Reiters gibt es eine sehr große Linde mit einem ausladenden Ast, der den Boden schon wieder berührt. Das finde ich eine sehr, sehr angenehme Ecke. Die ist ein bisschen außerhalb der Hochfrequenz und aber wunderschön unter einem Schattendach und mit einem schönen Blick.
Dann hoffe ich, dass Sie, dass wir alle den Hofgarten noch lange Zeit genießen können und sage an der Stelle schon mal danke für die Arbeit, die da das ganze Team des Grünflächenamts immer wieder reinsteckt, um uns ein grünes Coburg zu erhalten. Dankeschön, Herr Ledermann.
Gerne geschehen. Ich hoffe, dass es uns gut gelingt und wir sind natürlich immer dankbar, wenn wir von allen Seiten da auch Unterstützung erfahren.
Verwaltungsduden.
Wisst ihr noch, um welchen Begriff es ging? Es war der hier.
Wechselflor.
Dann bitteschön, Herr Ledermann, klären Sie uns nochmal auf.
Ja, der Begriff Wechselflor, was verbirgt sich dahinter? Es verbirgt sich natürlich dahinter, dass sozusagen an demselben Ort, auf demselben Beet, über das Jahr hinweg unterschiedliche Pflanzungen eingebracht werden und gepflegt werden. In der Regel ist es sozusagen eine Frühjahrspflanzung und eine Sommerpflanzung, an wenigen ausgewählten Orten auch noch eine Herbstpflanzung ergänzend. Aber was heißt das? Wenn ich Wechselflor bringen will, muss ich ja immer sozusagen entsprechend natürlich eine gestaltende Idee haben und muss entsprechend meine Pflanzen dafür auch parat haben. Und den Wechselflor, das ist das Kerngebiet sozusagen der Stadtgärtnerei, die zieht die Pflanzen an, sie entwickelt ein Jahr vorher für die Sommerpflanzung das Konzept, plant auch den Anbau. Der Anbau wird praktisch über Winter und bis in den Mai hinein getätigt. Und ab Mitte Mai, wenn es dann frostfrei ist, kommt die Sommerpflanzung raus und kann dann praktisch bis zum Eintritt des Frostes Coburg zum Blühen bringen.
Jetzt werde ich Sie wieder am Rondell am Schlossplatz vorbeilaufen können, ohne an das Wort Wechselflor zu denken. Das war sie jetzt, die erste Ausgabe von Markt 1, der Podcast aus dem Coburger Rathaus. Ich hoffe, es war für euch mindestens halb so informativ und unterhaltsam wie für mich. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wünsche, Anregungen, Fragen, all das könnt ihr natürlich loswerden. Entweder über Instagram, Facebook, alles über coburg.de oder natürlich auch per E-Mail podcast@coburg.de. Der Hirsch ist immer weg.